Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Ich bin wahrscheinlich jetzt an der Reihe zu sagen, wer ich bin. Hier ist der Holger von Pale.
Hallo Holger, schön, dass du da bist, dass wir zusammen jetzt diese Sendung machen können. Wir als Aufhänger in dieser Sendung ist eigentlich für mich gewesen, dass ihr jetzt demnächst oder das Pale, die es ja eigentlich jetzt so weiter nicht mehr gibt, da kommen wir aber gleich noch hin, von ihrem letzten Konzert nochmal ein Live-Album, Live-Mitschnitt gemacht hat. Und da wir heute so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen wollen, weil wie ist es überhaupt dazu gekommen, nachdem es euch eigentlich schon mal nicht mehr gab und so weiter, wollen wir einfach mal irgendwie ganz kurz, erstmal ganz vorne anfangen, so dass du einmal ganz kurz sagst, so seit wann es euch gegeben hat, um mal das so zu formulieren, ja, wie lange er das gemacht hat, und dann kommen wir dann, hangeln wir uns das Schritt für Schritt ein bisschen vor.
Das heißt, ich beginne ganz von vorne, ne?
Naja, einfach nur so, erzähl mal so, in welchem Jahr habt ihr gestartet und.
Ja, genau.
So.
Also eigentlich hätten wir heute, oder dieses Jahr 30-jähriges, weil gegründet haben wir uns 1993. Damals war es mein Bruder, der Stefan, der Christian und der Philipp Breuer, der ja bei dem Abschiedskonzert auch jetzt wieder dann dabei war. Dann gab es uns 16 Jahre lang, eine verdammt lange Zeit, in der wir mal mehr, mal weniger Musik gemacht haben. Und Ganze gipfelte und dann damals mit der letzten Platte Brother Sister Boss auf dem Grand Hotel, hat noch eine Abschiedstour mit einem letzten Konzert auf dem Immergut Festival, was eigentlich gar nicht besser hätte sein können. Ja, dann gab es noch mal eine einzige Show 2012, zu der wir uns alle wieder zusammengefunden haben, damals noch ohne Philipp, und aus gegebenen Umständen, die wir wahrscheinlich gleich dann auch noch mal besprechen werden, haben wir ja 2019 wieder zusammengefunden, und das Ganze endete dann halt in diesem Abschiedsgig im Gloria, den wir dann im März gespielt haben. Und letzte Lebenszeichen wird von uns sein, dass wir diese Platte oder diesen Live-Mitschnitt, wie du es eben schon gesagt hast, dass wir den jetzt rausgebracht oder rausbringen werden.
Ja, ich bin bei euch also quasi erst relativ spät eingestiegen. Also ich habe euch da mal irgendwie ab und zu in meinen ganzen Indie-Geschichten so ein bisschen reingespielt bekommen, aber habe tatsächlich erst von eurer letzten Platte in 2006 muss es, ja, 2006 genau, muss es gewesen sein, bin ich quasi erst so angefangen, euch dann so nachzuhören sozusagen, weil mir der Track You Wanna Be So Good irgendwie damals irgendwie sehr zugesagt hat.
Und lange ist es her.
Ja, ist wirklich lange her. Der findet sich tatsächlich auch auf dem jetzt eben gerade angesprochenen Live-Album aus dem Gloria, aber gut, wie der Weg dahin, warum ihr dann euch wieder getroffen habt und wie du schon angesprochen hast, in 2019 angefangen habt, Musik zu machen, ist ja kein wirklich eher ein trauriger Anlass als ein schöner, es ist kein normales Wiedersehen. Und vielleicht kannst du so ein bisschen so den Grund erklären, was der Einstieg zum Album war und dann dementsprechend auch nochmal ein Konzert zu machen.
Ja, für die, die es jetzt nicht wissen, und es ist wahrscheinlich dann die Mehrheit, ist ja so, dass Ende 2019 zwei Mitglieder, die ja jetzt eben schon genannt worden sind von mir, ne, also Gründungsmitglieder, einmal mein Bruder und dann der Christian, eigentlich mein bester Freund, dass die schwer erkrankten Und bei meinem Bruder hat sich dann relativ klar oder schnell herausgestellt, dass er unter den Umständen nicht nochmal Musik machen konnte. Christian hat es ein Stück weit anders gesehen, weil einfach er damals in der Behandlung war, in der Krebstherapie. Und irgendwie bei einem, weiß ich gar nicht, doch, ich weiß es noch ganz genau, eigentlich, es war eigentlich so der erste richtige Pandemieabend, den wir, den Philipp und ich verbracht haben. Philipp ist nach sehr langer Zeit aus Berlin wieder nach Köln gekommen und wir haben gemeinsam alte Songs gehört, Demo-Tapes, und haben Christian angerufen. Und nach einer Nacht oder eine Nacht später habe ich irgendwie, kam die Idee auf, ob wir nicht nochmal Songs zusammenschreiben sollten oder Musik machen sollten. Es war damals natürlich, es ist kaum mehr vorstellbar, weil es, weil die Pandemie schon irgendwie gefühlt 10 Jahre her ist, aber war damals natürlich nicht so einfach, A, weil der Christian in Behandlung war und B, weil wir natürlich nur digital Musik machen konnten und nicht so wie früher im Proberaum, ja, wie man sich das sehr romantisch vorstellt, wie Bands zusammen Songs schreiben. Aber nichtsdestotrotz wurde aus der Idee dann immer mehr und wir haben angefangen, Songs zu schreiben, die Songs hin und her zu schicken. Und Christian war ein ganz großer, aktiver Part, hatten eigentlich auch damals vor, dann nochmal auf Tour zu gehen, gemeinsam zu spielen, obwohl das letzte Konzert so lange her war und auch her schien, hat sich relativ schnell wieder so angefühlt wie früher. Weil man dann auch dazu sagen muss, dass wir eigentlich seit dem letzten Konzert 2012 eigentlich gar keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Christian natürlich schon und auch ich zu meinem Bruder, ja, natürlich. Beide leben in Aachen, ich in Köln, da war die Entfernung nicht so groß, aber ich sag mal zu Hilly, unserem Bassisten, oder auch dem Jonas, der ja in Münster lebt, hatten wir eigentlich immer nur so untereinander so sporadisch Kontakt, was sich dann aber auch geändert hatte, als wir angefangen haben, wieder gemeinsam Musik zu machen. Also Hedi war dabei, Jonas war dabei, Philipp ja sowieso und Christian. Leider nicht mein Bruder, aber wie gesagt, unter den gegebenen Voraussetzungen, die ich da eben kurz erläutert habe, war es halt einfach nicht möglich, in der Konstellation dann nochmal weiter Musik zu machen, aber alle anderen waren dann mit dabei. Und mein Bruder, das muss ich dazu sagen, geht ja immer ein bisschen so unter, hat auch noch mitgesungen zum ersten Mal, weil nämlich die letzte Zeile auf dem Album, die wir alle singen, We Were In This Together, da kam dir irgendwann die Idee auf, dass wir dann auch alle, die jeweils Teil der Band waren, diesen Song oder besser gesagt diese Zeile dann singen. Und da ist er kurz nochmal zu hören. Also war auch er auf der Platte eigentlich.
Ja, wenn ihr da das Album zu der Corona-Zeit gemacht habt, da habt ihr ja erstmal nicht so den großen Nachteil gehabt, weil so wie ihr da gearbeitet habt, mussten ja zu dem Zeitpunkt viele KünstlerInnen arbeiten. Mhm. War für alle wahrscheinlich ein bisschen Neuland, sich die Sachen da hin und her zu schicken. Du hast schon gesagt, es sind auch alte Bandmitglieder wieder zurückgekommen. Es gibt aber auch so ein paar Parts, die teilweise eben auch nicht nur für, dann auch später fürs Konzert, aber eben auch für das Album eben neu besetzt werden mussten, sollten, weil ihr eben nicht aus gegebenen Anlass eben nicht alles selber so machen konntet, wie ihr wolltet. Also ihr habt eben auch euch auch noch andere Musiker mit dazu geholt, die euch da dann auch tatkräftig unterstützt habt.
Ja, genau. Das lag aber weniger daran, dass wir das nicht selber hätten machen können, sondern einfach, dass vor allem Christian und ich ganz zu Beginn uns vorgenommen haben, einfach das haben wir eigentlich immer gemacht, das, worauf wir wirklich Lust haben, ja. Im Guten wie im Schlechten, glaube ich, so, wenn man sich die Vergangenheit oder die alten Platten anguckt. Aber diesmal war einfach unser Ansatz, dass wir, auch weil wir wussten natürlich, dass es die letzte Platte sein wird, egal wie das jetzt krankheitsmäßig weitergegangen wäre, dass wir uns vorgenommen haben, einfach alles umzusetzen, worauf wir immer schon Lust hatten. Und da gab es so ein paar verrückte Ideen. Wie zum Beispiel, ich sag mal sowas wie Steve Norm von Spandau Ballet war eine Gelegenheit, weil Rainer, guter Freund der Band und von uns und mir und gleichzeitig halt auch Manager von Tees und von Ketka, diesen Kontakt hergestellt hatte und wir immer eine riesen Affinität zu Spandau Ballet hatten, vor allem Christian und ich, kam das halt auf, genauso wie zum Beispiel so jemanden wie Simon Den Hartog von Killians zu fragen, ob er bei der Platte singen wollen würde. Also wenn man uns einfach all das erfüllt, was wir schon immer mal machen wollten und so auf dem Wunschzettel hatten der letzten 10, 15 Jahre.
Ja, bei Simon war es ja tatsächlich dann auch so, der war unter anderem ja dann auch logischerweise dann live mit dabei. Und ihr habt dann sogar mit ihm zusammen noch einen Kilian-Song gespielt, ne?
Genau, genau. Ja, das war auch da wieder, ich sag mal, auch das für das Konzert, auch wenn es wirklich super viel Arbeit war oder Vorbereitung für uns im Vorfeld, haben wir auch da eigentlich die Messlatte relativ hochgehangen und einfach uns vorgenommen, dass wir all das, was uns an wirren Ideen so in den Sinn kommt, dass wir das halt dann genauso auch umsetzen. Es war natürlich auf der einen Seite sowas, dass wir so jemanden wie Steve Norm, der ja schon bei Band Aid dabei war, ja, was wir damals als Kinder am Fernsehen verfolgt haben, dass er dann Teil des Abends ist. Aber genauso, wie du gerade schon meintest, der Simon, guter Freund der Band, der uns dann netterweise an einem Abend begleitet hat. Und dann dachten wir ja, okay, wenn er schon mal da ist, ja, dann können wir den größten Indie-Hit der letzten 15 Jahre aus Deutschland dann halt dann auch an dem Abend auch nochmal spielen.
Ja, also von daher ist es ja, ihr habt die Gelegenheit quasi genutzt, um es mal so zu sagen. Also du redest eben von den Song Fight the Start. Die Killians, die er da mit ihm zusammen gespielt hat. Und ihr habt eben den Song, den er bei euch auf der Platte mit drauf gehabt hat, Still You Feel war das, glaube ich, ne?
Genau.
Da hat er ganz normal, das war der Grund, warum er dann eigentlich auch zum Konzert wahrscheinlich geladen wurde.
Ja, genau. Den hat er hier im Keller bei mir zu Hause eingesungen, in dem ich jetzt auch gerade sitze. Da haben wir uns dann vor 2 Jahren, glaube ich, oder anderthalb getroffen und er hat dann das an einem Nachmittag hier eingesungen. Und haben wir uns dann im März wiedergesehen, alle zusammen.
Als ihr euch entschieden habt, nochmal zusammen eine Platte zu machen, du hast gesagt, ja, das ist aus der Geschichte raus entstanden, ihr habt ein paar alte Demos angehört und so weiter und dann kam die Idee, haben Teile dieser Demos dann auch auf die Platte gefunden? Kannst du mal ein Beispiel sagen, was da so ein altes Ding ist? Oder habt ihr euch gesagt, okay, war schon eine Geschichte, aber wir setzen jetzt ganz neu an?
Ja, das auf jeden Fall. Also es gab ja eine total tolle Rezension der Platte auf Plattentest, die unglaublich gut war, über die wir uns sehr gefreut haben, aber da stand drin, dass es alte Demos waren, die wir so neu aufgenommen haben. Nee. Also wir haben damals das Demo von 1993, also was jetzt 30 Jahre alt ist, angehört und da war die erste Schnapsidee, dass wir die Songs nochmal neu aufnehmen. Aber wie gesagt, am nächsten Tag hatten wir dann schon die Vision, dass wir natürlich dann ganz neue Songs schreiben. Also wir haben in all der Zeit seit 2012 eigentlich gar keine Musik mehr gemacht. Aber war unter den Umständen egal und wir haben einfach wieder neu bei Null angefangen und haben neue Songs geschrieben. Also es gab keinerlei Demo-Fragmente oder Song-Fragmente, auf die wir hätten zurückgreifen können. Ich würde sagen, alles, was wir immer an Ideen hatten, das wurde auch veröffentlicht oder haben wir zu Songs gemacht damals.
Okay,
also, gab es auch nichts mehr.
Was war, wenn es denn den Track gab, was war der erste Track, der jetzt auf der Platte drauf war, die erste Idee, eure neue Idee quasi nach so vielen Jahren, der es dann auf die Platte drauf geschafft hat?
Welcher war das? Ist eine gute Frage, muss ich kurz drüber nachdenken, aber es ist merkwürdigerweise der letzte Song auf der Platte und es war Someday You Will Know. Und der endet ja mit It's the last song of a band that already played its final show. Aber merkwürdigerweise war es der erste Song, den wir für die Platte geschrieben haben. Ja, das war der erste. Dann gab es New York und All the Good, Good Things. Und ab da wurde es ja dann also das muss man ja auch im Nachhinein so sagen, weil ja auch mal ein paar Leute oder in den Kritiken stand es ja, dass das jetzt nicht unbedingt eine Abschiedsplatte war. Ne? Was ja auch stimmt. Also ich meine, erst mit dem Tod von Christian hat die Platte ja nochmal eine ganz andere Bedeutung für uns bekommen. Damals, als wir losgelegt haben, war es halt eher wieder so ein, weiß nicht, so ein Sturm und Drang und eher ein positiver Blick auf die Dinge und auf die Band, ja. Und das ist auch der Grund, warum die Platte so heterogen klingt, weil sie einfach die Erfahrung oder besser gesagt die Entwicklung, die wir da durchlebt haben, auch eins zu eins widerspiegelt. Also am Anfang unglaublich viel Euphorie, Dementsprechend ist auch sowas wie All the Good Good Things deutlich natürlich anders in der Grundstimmung als sowas wie Bigger Than Life, was ich eigentlich oder was wir dann erst ganz zum Schluss geschrieben haben, als es mit Christian als ihm immer schlechter ging. Ja, und diese Erfahrungen haben sich dann nochmal ganz anders angefühlt. Also da habe ich dann auch nochmal gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Musik machen und Songs schreiben müssen, weil ich sag mal, Musik machen, das war eigentlich mal so ein Hintergrund für uns. Und so waren dann auch die ersten Songs, die ich eben beschrieben habe, deutlich euphorischer, aber sowas wie Bigger Than Life hatte ich so noch nie, dass ich einen Song umsetzen oder schreiben musste. Ich weiß, dass ich damals von Christian oder aus Aachen wiedergekommen bin und das irgendwie schon auf dem Weg dann im Kopf hatte. Eingebungen kommen ja irgendwie merkwürdigerweise aus dem Nichts, ohne da großartig drüber nachzudenken. Und es gab dann so ein, zwei Textzeilen und schon so diesen Groß- und den Refrain. Und das war auch der Grund, warum es im Endeffekt jetzt so eine, wie ich es eben schon meinte, eine sehr heterogene Platte wurde, ne? Die man da jetzt so hört, mit all den Höhen und Tiefen, die wir in der Zeit halt gemeinsam durchlebt haben als Band.
Ja, ist ganz spannend, das aus deiner Sicht so jetzt nochmal zu hören. Ich habe natürlich auch zu der Zeit, als rausgekommen ist, verschiedensten Sachen auch gelesen. Und da war es immer nicht so ganz klar, was denn der Auslöser war, immer klar, aber nicht, dass es dann erst der Prozess war, sondern manchmal kam es auch so rüber, so nach dem Motto, das war jetzt eigentlich schon klar, dass es jetzt irgendwie tatsächlich nicht gut ausgehen würde. Und das wäre der Grund gewesen. Von daher, du beschreibst jetzt eher den Prozess, dass dann eben die Songs dementsprechend sich dann auch so verändert haben.
Ne? Ja, ich glaube, also ich denke gerade drüber nach, warum das irgendwie anders rüberkam. Ich glaube, entweder hat keiner gefragt oder ich konnte es auch damals gar nicht so reflektiert wiedergeben, wie es jetzt natürlich mit deutlich mehr Abstand so sagen kann. Ne? Aber genau das, wie du eben meintest, es gab jetzt nicht so der Grund, im Angesicht der Erkrankung, ja, oder des schweren Verlaufs der Krankheit, dass wir dann halt so eine Abschiedsparty machen wollen, sondern eher genau so, wie ich es eben geschrieben habe. Es gab so viele Höhen und Tiefen und auch ganz, ganz viele Punkte an dem Prozess oder ne, damals, an dem wir dann uns gefragt haben, geht es überhaupt weiter? Ja, hat man die Kraft, vor allem nachdem Christian gestorben ist, will man das überhaupt noch veröffentlichen? Und danach gab es die Frage, will man überhaupt noch mal Konzerte spielen? Ist es irgendwie, wird es dem Ganzen gerecht? Ist es okay, ohne Christian und Stefan aufzutreten? Und da habe ich auch im Vorfeld da jetzt zu unserer Aufnahme heute noch mal kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, dass wir eigentlich, kann man natürlich immer schwer sagen so, aber ich glaube, dass wir eigentlich dann doch vieles richtig gemacht haben im Nachgang, weil ich eigentlich auf vieles oder weiß ich auch von den anderen Bandmitgliedern auf vieles stolz bin, wie wir das so in der Zeit jetzt dann auch gemacht haben und zu Ende gebracht haben, ne? Und ich bin eigentlich, obwohl ich das im Vorfeld, sage ich glaube ich auch bei einer der Ansagen, mich dann jeden Tag gefragt habe, ob ich das so überhaupt hinbekomme im Gloria, ne, die größte Show, die wir jemals gespielt haben, da vor 1000 Leuten zu stehen und das nochmal so zu machen, weil ich eigentlich immer eher ungern aufgetreten bin. Aber im Nachhinein bin ich einfach nur total glücklich, dass wir das gemacht haben und dass wir das als Band und auch jeder so als Person erleben durften, ne?
Ja, ihr habt ja auch tatsächlich da eine Mammutshow aufs Parkett gezaubert quasi. Also ja. Ich glaube, 27 habt ihr gespielt, 26 sind jetzt auf dem Dreifach-Album drauf, was es tatsächlich nur als LP zum Vorbestellen gab, also auf Bestellung quasi fabriziert. Ich habe noch rechtzeitig eine bestellt, also ich hoffe, dass ich dann zum 8. Dezember dann die bekommen haben werde. Ich glaube, dann ist sogar der Podcast kurz schon draußen. Also ich dürfte jetzt hoffentlich vielleicht schon eine das Album in den Händen halten.
Kannst du mir sagen, wie sie geworden ist?
Weißt du, auf wie viele Stücke ihr gekommen seid?
Insgesamt war ich gar nicht, ob man sowas sagen darf. Ja, 1000 haben wir machen lassen.
Okay, ja. Ist das für eine Bestellung? Ist das ja Wahnsinn.
Toll. Ja, Wahnsinn. Wir sind von deutlich weniger ausgegangen. Also das mal so als Hintergrund. Damals sind ja so viele Dinge parallel damals passiert oder haben wir uns ja dann ich sag mal, Videodreh, dann kam die Platte raus, ja, dann halt nochmal diese ganzen Tour- bzw. Konzertvorbereitungen, dass das eigentlich so ein bisschen untergegangen ist, dass es überhaupt eine Aufnahme gab. Also der Benny, ne, der einen unfassbar großen Anteil an dem alles, an dem allen hat, was, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, der hatte damals im Februar die Vision, das aufzunehmen und dass man vielleicht davon oder daraus eine Live-Platte machen kann. Ne? Ohne ihn würden wir heute hier gar nicht sitzen und darüber reden, was wir jetzt dann ab dem 8.12. so zu hören bekommen oder werden.
Ne? Ja, und ihr seid ja auch, habt ja auch volle Kanne euer Label Granted Hill van Cleef damit voller Unterstützung dahinter gehabt.
Also, ja, auf jeden Fall. Also beide Platten wären niemals entstanden, wenn es das Grand Hotel nicht gegeben hatte. Ich weiß noch, das ist der Rainer, den ich hier eben schon mal angesprochen habe, dass ich damals so ganz, ganz vorsichtig gefragt habe, ob er sich die Songs denn mal anhören wollen würde, weil wir damals eigentlich noch vorhatten, das per Crowdfunding selber zu machen. Und er saß auch in dem Keller, in dem ich jetzt gerade sitze und von dem ich eben schon gesprochen habe mit Simon. Der saß dann hier im Keller, hat sich die ersten Songs angehört. Übrigens, It's the Last Song of a Band war dann die erste Zeile, die gehört hat. Und die fand er direkt so gut, dass er dann gesagt hat, zwei Dinge. A, sie werden es auf jeden Fall machen. Und B, dass er froh war, dass es halt diese alte Energie hatte und auch Gitarrensongs sind. Und wie ich es eben schon meinte, wir sind unfassbar glücklich, dass die jetzt diese beiden Platten rausgebracht haben, weil da muss man einfach so sagen, ohne deren Leidenschaft oder Energie wird es die auch gar nicht geben oder hätte es die nicht gegeben.
Ja, für alle unkündigen HörerInnen, Granted Hill van Cleef ist ein Hamburger Label und Rainer Bursow, von dem du eben gesprochen hast, ist einer der Labelchefs und unter anderem Bassist bei Ketka. Der andere Labelchef ist noch der Markus Wiebusch von Ketka und T.S. Ullmann. Und die beiden haben, glaube ich, dann auch noch zusammen irgendwie das Vorprogramm gestaltet, so ganz spontan, ohne dass ihr was wusstet.
Ja, nicht ganz so spontan. Eine Sache muss ich noch richtig stellen. Ich glaube, ich habe mich, ich spreche ja manchmal ein bisschen undeutlich aufgrund meiner Aachener Herkunft. Ich meinte den Rainer G. Ott, ne?
Okay.
Der Manager. Aber die anderen wussten natürlich dann auch Bescheid, dass die Platten rauskommen. Und wie du gerade schon gesagt hast, eine Riesenehre, A, mit Rainer zusammen I'm Sorry zu spielen, war auch für uns so ein Moment, den man in seinem Leben nicht mehr vergessen wird. Und genauso, dass natürlich, ich meine, wie absurd ist es auch jetzt nach all der Zeit und den Monaten, dass Thes und Markus irgendwie Vorprogramm für uns gemacht haben. Ne? Also auch da bin ich oder sind wir auf ewig dankbar, dass sie, keine Ahnung, so als Riesengrößen der deutschen Indie-Landschaft sich vor uns kleine Band hinstellen und im Vorprogramm eine halbe Stunde ihre größten Songs spielen. Ne?
Na, ihr habt ja noch ein paar weitere Künstler dann um euch geschart. Mir ist aufgefallen, dass ihr einen Song von der Bigger Than Life, also von dem Originalalbum, das neue Live-Album heißt Bigger Than Life mit V geschrieben. Ja. Also ohne da auf Verwirrung jetzt noch ganz groß zu machen. Der Titel 500 Songs, den habt ihr dort mit Saskia Passing gesungen und die hat mitgesungen und ihr habt
auf der Platte.
Mhm. Und live hast du das mit Tanja Kürer gemacht von Still Talk. Schöne Grüße an Still Talk, die hatte ich auch schon bei mir im Podcast.
Habe ich mir auch angehört schon.
Hast du schon.
Ja. Muss gucken, was mich so erwartet.
Ist das so entstanden oder brauchtet ihr jemanden, weil es da terminlich nicht gepasst hat? Oder?
Ja, eine gute Frage. Irgendwie bin ja nicht so derjenige, der so an Übersinnliches oder an Fügung denkt, aber ich finde, ganz, ganz viele Dinge haben sich so unglaublich schön oder gut entwickelt und auch ergeben. Und eigentlich war es so, Saskia ist eine Arbeitskollegin, eine Freundin von mir, die damals so auf der Platte gesungen hat. Hat sie unglaublich toll gemacht, war nur zu dem Moment im März hochschwanger, hat, glaube ich, auch eine Woche vorm Konzert ihren ersten Sohn bekommen, sodass die auf jeden Fall relativ früh raus war in der Planung, weil wir wussten, es ist viel zu heikel. Und das war vor allen Dingen dieses Konzert in einer Hinsicht, das hast du ja eben auch angesprochen, mit 27 Songs und den Gästinnen auch vor allem eine unglaublich große logistische Leistung, wenn man halt jetzt einfach auch seit 10 Jahren nicht mehr gespielt hat und der Konstellation sowieso noch nie. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen halt einfach jemanden, der diesen Part dann ausfüllt. Und Benny hat über den gemeinsamen Kontakt dann die Tanja vorgeschlagen. auch eine Kölner Band, merkwürdigerweise wohnt die ungefähr 300 Meter Luftlinie von mir.
Ach,
ja,
cool,
hier, ja, hier in Köln-Ehrenfeld, ja. So dass wir eigentlich immer so geprobt haben, dass ich dann da abends vorbeigegangen bin mit der Gitarre und wir diese Parts dann schon mal so durchgegangen bin. Und was ja, ich eben so meinte mit von in Sachen Fügung oder Schicksal, ist dann einfach so, ich weiß nicht, das habe ich ja, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gesagt in einem Interview, aber ich finde in all dem schlimm und absurd, furchtbar, was irgendwie in den letzten Jahren passiert ist, sind gleichzeitig irgendwie so tolle Begegnungen entstanden und die mit Still Talk oder halt dann auch sowas wie dem David, ja, von Fjord beziehungsweise Adam Angst gehörte da auch dazu, weil wir beim gemeinsamen Proben dann auf einmal festgestellt haben, dass der, als wir in der Aachener, gab damals so eine Hardcore-Szene, in der wir halt dann alle zu Hause waren, dass er dann halt als Fan damals in der ersten Reihe gestanden hat, ja. Und irgendwie haben sich so ganz viele Wege wieder ganz kurz gekreuzt.
Der ist dann, hat Hello Lucky Thing hat er bei euch dann auch, genau, im Live dann mitgemacht, ne?
Genau, für uns natürlich irgendwie eine Riesensache, den Song überhaupt zu spielen, weil das derjenige war, der Song, den der Christian immer gesungen hat, auch auf Platte, da auf der Platte damals, How to Survive Chance. Und keine Ahnung, irgendwie hatten wir die Vision, dass der David das super ausfüllen und machen können würde. Und ich finde, das ist wirklich mit Abstand einer meiner Top 3 Lieblingssongs auf dem ganzen Album jetzt. Und da sind ja immerhin 27 bzw. 26 Songs drauf. Also ich finde es wirklich so unglaublich gut und voller Energie und Leidenschaft gemacht.
Ja. Ich bin da jetzt ein bisschen neugierig. Ich weiß auch gar nicht, ja, ob du es verraten darfst oder magst. Wenn ihr 27 gespielt habt, ja, welcher ist nicht drauf und warum?
Ach so, ja, ich glaube da, ach so, ja gut, kann man sich ja manchmal angucken. Online ist Setlist FM, glaube ich, heißt es ja, ne? Die Datenbank. Da, ja, steht es dann drin, es war Gold, den wir dann mit Steve Norman gespielt haben. Und da gab es eigentlich haben wir den schon komplett gemacht, gemischt und klang auch fantastisch, meiner Meinung nach, auch mit einer der besten Songs dann im Abend, aber es ist halt an Rechtefragen gescheitert. Das ist ja manchmal nicht ganz so einfach, wenn man halt covert, ne?
Okay, erklärt sich dann. Okay, genau. Alles klar, ja. Gab es während der ganzen Zeit von eurer Aufnahme, als ihr euch da bis zur Platte vorgearbeitet habt, irgendeinen Punkt, als die Nachrichten und Diagnosen vielleicht immer schlechter wurden, wo ihr gesagt habt, lasst uns aufhören, lasst uns abbrechen?
Ja, das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Ja, das gab es, um ehrlich zu sein, ganz super oft. Natürlich, jeder, der sich mit Krebserkrankungen auskennt, der weiß ja, dass das eigentlich immer so von Diagnose bis zur nächsten Diagnose geht, beziehungsweise dass man immer in diesem, in dieser Lücke so gefangen ist. Und dementsprechend war es natürlich dann auch für uns im ersten halben Jahr, das war ja das, was ich eben angesprochen hatte, noch deutlich euphorischer, als wir eigentlich das Gefühl hatten, dass das, was damals gemacht worden ist beim Christian, dann auch funktioniert als Behandlungsmethode. Aber als wir natürlich dann festgestellt haben, es wurde immer schwieriger oder sein Zustand wurde schlechter, beziehungsweise die Aussichten wurden weniger gut, hatten wir natürlich dann oft dann auch stellte sich natürlich die Frage, gibt es jetzt nichts Wichtiges, als eine Platte zu machen? Und gab es auch super oft nicht. Aber immer, wenn es irgendwie richtig angefühlt hat, haben wir weitergemacht. Und wie ich es eben auch schon kurz angerissen habe, dann irgendwann auch nach so einer kurzen Zeit des Nachdenkens, direkt nach Christians Tod, haben wir uns dann dazu entschlossen, dann in der Tat dann irgendwie die Aufnahmen abzuschließen. Eigentlich hatten wir da auch 90% dann schon aufgenommen, ja. Und dann waren es eher so Overdubs oder dann auch nochmal so, ich sag mal, die Bläsersätze von Queerbeat, eine Kölner Band, ja, dass die dann richtig eingespielt werden. Das kam noch dazu, aber das meiste war halt damals schon aufgenommen. Songs geschrieben sowieso. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, das dann auch den Weg weiterzugehen und das hoffentlich mit der richtigen Würde und dann halt auch herauszubringen oder zu veröffentlichen.
Also, dass das Album was Besonderes vom Inhalt und vielleicht auch von der Erstehung ist, kann man tatsächlich schon erahnen, wenn man sich den Titel anhört. The Night, The Dawn and What Remains ist ja schon eine Aussage, wo man, bevor man sich überhaupt mit der Band und dem Album auseinandersetzt, schon irgendwie denkt so, okay, was ist da los? Mhm. So, fand ich schon irgendwie ein sehr, sehr, ja, Herangehensweise, selbst für Leute, die jetzt nichts von der Geschichte kennen oder so, erstmal auch aufmerksam zu machen und das Album unabhängig von der Musik erstmal schon mit einer ganz anderen Herangehensweise zu hören. So. Mhm. Ist ja jetzt so kein einfach mal dahingeworfener Titel.
Auch das irgendwie merkwürdigerweise, ich denke gerade darüber nach, wie der entstanden ist, auch das war irgendwie so eine Eingebung oder eine Idee aus dem Nichts eigentlich, weiß ich auch nicht. Ich lese gerade dieses Rick Rubin Buch, das kennst du bestimmt auch, was jetzt gerade so in aller Munde ist, was halt mir, ich sag mal, zu 95% zu esoterisch ist, aber er sagt halt dann auch oder stellt die These auf, und das hört man ja auch von ganz, ganz vielen anderen Leuten, die Musik machen oder Kunst, dass irgendwie man arbeitet und arbeitet an einem bestimmten Projekt oder Song oder was auch immer, und irgendwann kommt so eine Idee aus dem Nichts und man weiß gar nicht, wo sie herkam. Und wie ich es eben erzählt habe mit Bigger Than Life, war das merkwürdigerweise mit dem Titel auch so. Ich habe damals dem Rainer, also Rainer Georg und Benny, geschrieben. Die haben beide dann direkt gesagt, okay, den nehmen wir. Der beschreibt doch alles, was relevant ist, genau richtig. So dass es eigentlich dann gar keine Alternative mehr dann dazu gab. Also wir haben nicht mehr über einen Alternativvorschlag nachgedacht, das wollte ich damit sagen.
Ja, also ich Gänsehautmoment für mich persönlich, vielleicht kannst du für dich sagen, was für dich der bewegendste Moment auf dem Konzert war, ist tatsächlich, als dann die eben schon angesprochenen Bläser, die sind auf Bigger Than Life drauf, und als du da dann eben gesungen hast und die Stimme dann auch irgendwann, man merkt, dann auch ein bisschen brüchig wird, und das war so für mich, ja, Highlight kann man gar nicht sagen. Highlight wäre ja doch, also musikalisch, und ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ich will jetzt auch keine falschen Worte finden, weil der Anlass ja natürlich der gegebene nicht das der optimalste ist, aber das hat schon richtig, das hat Erpelpelle da wirklich verursacht. War das für dich auch so der emotionalste Moment, wobei für dich wird wahrscheinlich das ganze Konzert ein einziger emotionaler Moment gewesen sein.
Ja, aber Emotionen haben ja irgendwie Ebenen oder ja, Gesichter, wie auch immer man das so sagen will. Und ich glaube, irgendwie war bei dem Konzert ja auch alles dabei. Ich weiß gar nicht, ob das dann so rüberkommt, wenn man sich das anhört. Aber ich sag mal, von unglaublicher Nervosität, als wir auf die Bühne gegangen sind, und Ruhe, die man dann trotzdem irgendwie ausstrahlen wollte, bis zu, dass man natürlich halt dann auch dachte, also einfach lachen musste, wenn Reimer Bustorf halt so eine Ansage macht, wie er die halt dann auch gemacht hat bei uns, ne, bei dem sechsten Song. Und da war aber dann natürlich sowas wie Trauer oder auch Wut oder halt auch Entschlossenheit, die man ja dann auch hört bei Bigger Than Life, das ist, glaube ich, das, was du eben dann kurz angesprochen hast, war dann auch Teil des Abends. Merkwürdigerweise, ich meine, das kennst du ja vielleicht ja auch irgendwie aus dem Leben. Man stellt sich, versucht sich Situationen vorzustellen, um sich besser darauf vorzubereiten zu können. Ja, vor allem, wenn man irgendwie Respekt davor hat und wenn man sie erlebt, dann sind sie doch alle ganz, ganz anders und nichts von dem, was man irgendwie sich vorgenommen hat, funktioniert. Ja, und so war es an dem Abend auch. Also, wie ich es eben schon meinte, wir hatten alle einen riesen Respekt vor der langen Laufzeit, vor der Verantwortung, vor so vielen Leuten zu spielen, dann irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden, was es ja halt dann auch ein Stück weit war. Also ein Abschiedskonzert in vielerlei Hinsicht von Christian, ne, von uns als Band, von uns als, keine Ahnung, Gemeinschaft, die sich so wiedergefunden haben, ja, und jetzt wieder getrennte Wege gehen. Und deswegen war das irgendwie, weiß ich auch nicht. Waren die Gefühle größer als man selbst, ja? Egal was.
Bigger than life.
Ja, wahrscheinlich, ja. Yeah. Und in dem Falle hat sich's einfach so angefühlt. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. klar, was bewegend, das zu singen, aber irgendwie war es so diese ganz besondere Stimmung, die ich irgendwie immer noch so vor mir sehe, die in dem Moment so in diesem Raum war, ne, mit 1000 Leuten. Jeder wusste um die Geschichte, um den Song und diesen besonderen Moment und auch das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht zu groß, aber so die Kraft, die Musik haben kann, Leute so zu vereinen, das habe ich, obwohl wir ja irgendwie 30 Jahre Musik gemacht haben, so noch nicht erlebt. Ne?
Das kommt aber auch insgesamt gut rüber, weil einfach so erstmal diese ganze Breite an und Menge an Songs, aber dann auch, wie ihr das gemacht habt und mit den Leuten, die dann dazugekommen sind, entweder mitgesungen oder mitgespielt oder. Also es ist so, das strotzt eigentlich vor ziemlich viel Energie und vor so, jetzt nochmal raus. Und wie groß war dann das Loch, als die Lichter angegangen sind? Oder der Tag später, war das unendlich tief oder?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich sonst relativ stabil bin als Mensch. Ja. Also habe ja 3 Kinder, habe irgendwie kann, glaube ich, Stress ganz gut ab oder emotionale Situationen. Und da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß gar nicht, wie es für die anderen so gegangen bin, aber ich war einfach die 3-4 Tage danach so unglaublich emotional, ja, weil mich das einfach so oder uns alle das so bewegt hat, dass man das erstmal so verarbeiten musste. Also zum Hintergrund, ja, das habe ich ja eben mal kurz angesprochen, war das größte Konzert, was wir je gespielt haben. Ich glaube, das größte war davor irgendwie mal mit knapp 500 Leuten. Das haben wir mal geschafft. Aber dass da jetzt wirklich 1000 Leute hinkommen, das war schon irgendwie, allein das so zu sehen, nach all der Zeit, dass so viele Leute irgendwie nach Köln fahren, um den Abend nochmal mit uns zu verbringen, war unglaublich bewegend, aber dann vor allem halt diese Stimmung. Deswegen, wenn du jetzt so fragst, Loch, nee, eigentlich gar nicht. Also es ist einfach nur unglaublich schön zu wissen, dass das Teil nochmal so von unser aller Leben war, also in der Band, ja, dass wir das alles nochmal so gemeinsam erlebt haben, bis auf, klar, Stefan war jetzt nicht auf der Bühne, aber er war ja halt dann auch im Publikum, ja, und dass wir es in der Konstellation, dass wir uns alle so nochmal zusammengefunden haben, war eigentlich, schön, wunderschön.
Jetzt kommt nochmal ist das Live-Album rausgekommen, wird das Ganze, man kann es ja als Video, gibt es schon einen Track, das ist, glaube ich, der 500 Songs ist als Video, glaube ich, draußen von dem Konzert. Wird es das ganze Konzert auch als Video geben, Videomitschnitt, oder?
Nee, haben wir nicht geschafft, weil der unglaublich tolle Sebastian Igel und Dani Ketter, die halt dann da an der Stelle dann Fotos auch gemacht haben, die wir dann im Booklet sehen werden. Und auch auf der Platte haben dann zeitgleich Videos gemacht, aber nicht genug, dass es dafür ausreichen würde. Ich glaube, es gibt noch einen anderen, also Hello Lucky Thing gibt's noch mal als Kurzvideo. Wir sitzen gerade daran, ob es noch sowas wie so ein, ich sag mal, ein 10, 15 Minuten Kurzfilm gibt dazu dem Abend. Und wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, werden wir beides wissen, ob wir es bis dahin, ob der Benny und ich es bis dahin hinbekommen haben, den noch irgendwie zu veröffentlichen. Also es gibt viele Aufnahmen, aber die muss man, oder ne, Videoaufnahmen, aber jetzt nicht ein Konzert mit Schnitt, das hätten wir, glaube ich, viel, viel besser.
Ja, das braucht eine andere Vorbereitung haben.
Ja, genau. Damit es dann über so eine Laufzeit dann auch eine Spannung hält. Also mal abwarten, ob wir es hinbekommen. Noch.
Ja, also ja. Ich brauche nicht mehr gespannt zu sein auf die Platte. Ich durfte schon vorher reinhören tatsächlich. Der Benny hat mir ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Also ich freue mich trotzdem drauf, das Ganze als Vinyl in den Händen zu halten.
Ja, und auch.
Ja, normalerweise würde ich jetzt nochmal Werbung machen, liebe HörerInnen, kauft, aber nein, die waren ja jetzt vorbestellt, aber kann durchaus sein, dass es vielleicht auf dem Label noch ein paar Restposten gibt. Man muss ja mal bestimmte Chargen abnehmen.
Ne, immer genau, so sieht's aus. Also ein paar wird es vielleicht noch geben. Also derjenige, der irgendwie Lust hat, reinzuhören und die zu kaufen, wir freuen uns über jeden, der es tut.
macht das auf alle Fälle, wenn es noch eine Chance gibt, weil vielleicht ist es ja, ist ja auch nur eine relativ kleine Auflage. Vielleicht habt ihr ja sogar irgendwas in den Händen, was irgendwann mal ganz viel Geld wert ist. Das weiß man ja nicht, genau. irgendwie muss man die Leute ja ködern. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du ein bisschen Einblick in das gegeben hast, was da so passiert ist. Und ich freue mich auch, dass wir es hingekriegt haben, das so zu machen, weil es jetzt wahrscheinlich auch definitiv so ein bisschen die letzte Möglichkeit war, nochmal über die Geschichte zu sprechen. Natürlich kann man es jederzeit wieder aufgreifen, aber das fand ich nochmal einen sehr schönen Anlass und freue mich. Danke dir, dass du da gewesen bist und den HörerInnen bleibt nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auch wiederhören.
Vielen, vielen Dank für alles, auch im Namen der anderen. Ne?
Danke, ciao.
Ja, tschüss.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.